Vergiss alles. Alles, was du bisher über Nervensystemregulation oder Persönlichkeitsentwicklung gehört hast. Ich bin Isabella Rauschen, Ärztin, Nervensystemexpertin und deine Brücke zwischen dem Wissen und deiner Verkörperung. Das Missing Link zwischen all der inneren Arbeit, die du hinter dir hast, und deiner gelebten Realität. Dieser Podcast ist für dich, wenn du viel gemacht, viel geheilt, viel verstanden hast und es sich trotzdem so anfühlt, als wärst du noch nicht ganz in dir gelandet. Und das hier ist kein weiterer typischer Coaching-Podcast. Das hier ist Nervensystemarbeit jenseits von Quickfixes und pseudosomatischen Übungen. Ich begleite dich unterhalb deiner Geschichte, dorthin, wo Veränderung nicht gedacht, sondern gespürt wird. Welcome to Radically Regulated. Hier beginnst du dich zu erinnern, wer du wirklich bist. Hallo meine Liebe und herzlich willkommen zu dieser neuen Radically Regulated Podcast-Folge. Und ich bringe heute ein Thema mit, das heutzutage eigentlich jeder kennt. Ja, es geht um Burnout, ein Wort, das heute fast jeder kennt. Und ich glaube, wir haben als Kollektiv eine ungefähre Vorstellung davon, dass es dabei um einen Erschöpfungszustand geht, ja, wo man vielleicht nicht mehr in der Lage ist, arbeiten zu gehen, wo einfach gefühlt nichts mehr geht, ja, wo der vielleicht mit einer inneren Leere einhergeht. Burnout ist, würde ich auch sagen, gesellschaftlich inzwischen auch sehr anerkannt. Das wird medizinisch benannt. Und trotzdem wird wirklich erstaunlich selten verstanden, wie Burnout entsteht. Und deswegen ist es mir so wichtig, die heutige Podcast-Folge aufzunehmen und eben über dieses Thema zu sprechen. Was hat dein Nervensystem mit Burnout zu tun? Was fehlt eigentlich in dem Verständnis von Burnout heutzutage? Und ich dive einfach direkt rein und beginne damit, was die WHO sagt. Ja, was sagt uns die Weltgesundheitsorganisation über Burnout? Und im Endeffekt wird dort ein Syndrom beschrieben, das aus chronischem Arbeitsstress entsteht, der nicht erfolgreich bewältigt wurde. Im Endeffekt bedeutet das also, wir haben verkackt, unseren Stress zu managen. Da haben wir können den nicht mehr erfolgreich bewältigen, ja? Und wir haben beim Burnout, drei Merkmale, die im Vordergrund stehen. Und das ist die Erschöpfung oder die Energielosigkeit, mentale Distanz zur Arbeit oder Negativität oder mit Negativität oder Zynismus einhergehend und eine reduzierte berufliche Wirksamkeit. So. Alles wichtige Sachen in unserer Gesellschaft, ja. Und was mir dabei sofort ins Auge sticht, ist, dass Burnout als ein arbeitsbezogenes Phänomen beschrieben wird. Also es beschreibt, die Definition der WHO beschreibt uns sehr gut, wie Burnout aussieht, aber beschreibt nicht, warum er entsteht. Ja, warum er entsteht. Und deswegen möchte ich so gerne einen Perspektivwechsel heute anbieten und erklären, worum es hier eigentlich geht. Worum geht es beim Burnout? Und wieso gelangen immer mehr Menschen in Burnout? Ich überlege gerade. Ich wollte gerade einen Satz sagen und dem folge ich jetzt einfach. Abgesehen natürlich davon, dass es sehr lobenswert ist, heutzutage Stress zu haben und viel unterwegs zu sein und viel busy zu sein, Selbst als Familien, man gilt irgendwie als cool und erfolgreich, habe ich das Gefühl, je weniger Zeit man hat und je mehr Unternehmungen man auf der Liste und im Kalender stehen hat. Also, was mir übrigens bei WHO-Definitionen auch noch fehlt, abgesehen davon, dass die überhaupt diese Definition überhaupt nicht darstellt, wie Burnout entsteht, fehlt mir da auch ein Kontext, der von der Arbeit losgelöst ist. Ja, also es ist nochmal reines arbeitsbezogenes Phänomen bis heute. Und natürlich die ganze Care-Arbeit, Pflegearbeit und so weiter und so fort wird da außen vor gelassen. Und das darf eigentlich auch nicht sein. In meinem Perspektivwechsel heute möchte ich dir folgenden Vorschlag machen. Es geht überhaupt nicht darum, wie viel Stress jemand hat, sondern darum, und deswegen wird das wahrscheinlich ein bisschen längere Podcast-Folge, es geht darum, wie das Nervensystem mit Stress umgeht und welche Bedeutung Arbeit, weil wir bleiben bei dieser Podcast-Folge beim Kontext Arbeit, welche Bedeutung Arbeit für Sicherheit, Bindung und unseren Selbstwert hat. Weil Burnout an sich kein Problem von zu viel Arbeit ist, sondern ein Problem von Regulation. Wir denken oft, Stress wäre der Grund oder Stress ist hier das, was wir reduzieren müssen. Stress ist was Negatives. Dabei ist Stress nichts anderes als ein ganz klarer biologischer Zustand. Und unser Nervensystem da ist dafür gemacht, mit Stress umzugehen, Stress zu empfinden und Stress zu regulieren. Dafür ist unser System gemacht. Wir haben einen biologischen Zustand, wo unser Herzschlag schneller wird, unsere Sinne schärfer werden, wir werden aktiviert, wir mobilisieren Energie, um handeln zu können, um danach wieder in einen Zustand von Sicherheit zurückzukehren. Das heißt, ich weiß, es ist total banal, aber always go back to the basics. Du hast einen Reiz, du hörst ein Peng, du sitzt in deiner Küche und kochst dir deinen Kaffee. Ja, du hörst ein Geräusch, irgendwo draußen ist was laut. Was passiert? Du wirst wachsam. Ja, du wirst wachsam, du wirst angespannt, deine Spannung im Körper verändert sich, dein Herzschlag, vielleicht hörst du kurz auf zu atmen für diesen Moment. Und dann in einem Tempo, in einem Zeitrahmen, der schneller ist, als du blinken kannst, schneller als du blinken kannst, entscheidet dein System, das war jetzt gefährlich oder das war jetzt nicht gefährlich, ich kann jetzt wieder mein Cappuccino weitermachen, das war jetzt gerade dem Nachbar irgendwie, keine Ahnung, ein Stück Sperrmüll auf die Straße runtergefallen, das war kein Knall, da ist jetzt gerade nichts, wo ich im Stress bleiben muss. Ja, unser Nervensystem kann mit Stress umgehen. Problematisch wird Stress durch den fehlenden Abschluss. Was meine ich damit? Stell dir mal vor, du hörst diesen Geräusch und dein Körper hört nicht auf diese Wachsamkeit, dieses Geräusch. Ach Gott, sorry. Die Artikel auf Deutsch, die werden und bleiben für immer complicated. Also, du hörst etwas und du bist in dieser Mobilisation. Du bist bereit zu handeln. Ja, dein Körper ist so, okay, wenn ich das gleich einordne, dass das gefährlich ist, muss ich abhauen oder muss ich mich verteidigen. Das heißt, du bist bereit zu handeln. Die ganze Energie steht dafür bereit. Und dann kommt nicht dieser Moment, oh, muss ich doch nicht. Oh, jetzt bin ich in Sicherheit. Wir haben also einen fehlenden Abschluss. Wir haben eine Aktivierung, die aus dem Körper nicht herausgeführt wird, in einen Körper, der nicht zurückfindet. Und dadurch kumuliert dieser Stress und so entsteht unsere chronische Belastung. Das war jetzt kurz wichtig, weil wir gleich darüber sprechen wollen, warum so viele Menschen, obwohl sie erschöpft sind und eigentlich Pause bräuchten, das nicht schaffen, sich selber zur Ruhe zu bringen. Ja, und davon der Arbeit wegzutreten. Und Hierfür müssen wir eine ganz essentielle Sache verstehen, und zwar Regulation ist nichts, womit du auf die Welt kommst. Dieses Beispiel, was ich hatte, du machst dir einen Kaffee, du hörst ein Geräusch, du wirst wachsam und du gehst von alleine wieder zurück. Guck mal, wenn ich mir diesen Kaffee mache, dann muss ich danach nicht noch drei Atemübungen machen, damit ich merke, oh, ich bin in meiner Küche und das war nur das Möbelstück von dem Nachbar und alles ist gut. Ich brauche dann nichts, damit mein Nervensystem wieder runterkommt. Das ist die Definition vom regulierten Nervensystem. Wir brauchen keine Tools, damit wir in Verbindung zur Sicherheit gehen können. Und kein Mensch kommt selbstreguliert zur Welt. Als Babys können wir das gar nicht. Regulation ist ein entwicklungsbiologischer Lernprozess. Super langweilig gesagt. Entwicklungsbiologischer Lernprozess. Das bedeutet, dass das Nervensystem erstmal lernen muss, wie komme ich aus diesem aktivierten Zustand in die Selbstberuhigung, in dieses, ich brauche gar nichts, um mich wieder im Hier und Jetzt sicher zu fühlen. Dafür braucht jedes Baby einen anderen Körper, einen anderen Atem, einen Rhythmus, der von außen kommt und durch die tausendfache von Wiederholung, ich bin bei dir, während du weinst, ich bin bei dir, während dir kalt ist, ich bin bei dir, während du Angst hast, ich bin bei dir, wenn du Nähe brauchst und so weiter und so fort, geht diese Aktivierung, dieses Gefühl beim Baby, something is off, weil das Baby hat keine Emotionen, es hat nur Gefühle, also es hat nur dieses Bauchgefühl, ja, dadurch geht die Aktivierung vorbei und das Kind kommt in Sicherheit. Wir brauchen eine millionenfache Wiederholung von dieser Erfahrung. Okay? Und wenn diese Erfahrung nicht zuverlässig gemacht wird, entsteht eine Regulationslücke. Das Nervensystem bleibt schneller aktiviert und findet schwerer zurück. Ja, stell dir mal vor, du machst deinen Kaffee, aber dein Nervensystem war eigentlich gar nicht so richtig ich nenne das jetzt einfach mal Nulllinie, einfach damit wir ein Bild haben, sondern du warst schon vielleicht bei 30%. Du hast immer diese 30%, die unterschwellig aktiviert sind, obwohl sie eigentlich nicht müssten. Ja, und dann kommt ein Peng, das heißt, dein System geht viel schneller hoch und dein System findet dann auch viel schwerer zurück. Ja? So, das war jetzt super wichtig nochmal als Einstieg. Ich spreche ganz viel darüber, über die gesamte Nervensystemphysiologie in meinen kostenfreien Masterclasses, die heißen Unfreeze. Falls du mir erst jetzt folgst oder das gerade erst erfährst, lade ich dich wirklich vom Herzen dazu ein, bei den Shownotes reinzuschauen und da packe ich dir den Link zu den Unfreeze Lectures rein. Da kannst du sehr, sehr gerne noch mal tiefer in die Nervensystemphysiologie einsteigen. Ja, wir haben also gerade gesagt, dass wir eine zuverlässige Erfahrung der Koregulation brauchen. Das war bei meisten Menschen nicht der Fall. Und was bei diesem Lernen des Nervensystems noch wichtig zu verstehen ist, dass das Nervensystem lernt nicht über Einsicht, über Gespräch, sondern über Zustände, über einen Zustand, einen inneren Zustand. Ja? Wir haben also gesagt, dass bei einigen oder bei den allermeisten von uns, es ist einfach die Realität, man kann in unsere Geschichte eintauchen und in vielen oder in den meisten familiären Systemen war die emotionale Koregulation, war insgesamt Koregulation nur eingeschränkt verfügbar. Ja, und zwar, es geht nicht immer um Gewalt oder große Vernachlässigung, sondern oft sind es diese ganz kleinen, scheinbar nicht so wichtigen Zustände, in denen wir marinieren, sozusagen als Babys, als Embryos, als kleine Kinder, ja, wo zum Beispiel unsere Bezugspersonen selber sehr überfordert waren, eine sehr hohe eigene Stresslast hatten oder wo das Zuhause emotional eher unzugänglich war, ja, das heißt, die Eltern sind da, sie lieben das Kind, aber sie selber haben so gar keinen Zugang zu eigenen Emotionen durch ihre eigene Erfahrung und können dementsprechend nicht wirklich in Resonanz mit eigenem Kind gehen. Und das Baby, das kleine Kind lernt nochmal nicht über Worte, sondern über Zustände, über Resonanz, über das Feld, in dem es sich bewegt. Ja? Oder da ist eben diese eine implizite Erwartung von Anpassung. Und das Kind erlebt vielleicht, oder nochmal Beispiele, das Kind erlebt wiederholt folgende Situation. Ja, ich bin vielleicht aktiviert im Sinne von, das Kind ist wütend oder überfordert, irgendwas ist zu viel oder es hat Angst. Und das Umfeld reagiert aber, indem es sagt, stell dich nicht so an, da ist doch nichts. Die Angst verschwindet nicht nur, weil ich dir sage, da ist nichts. Ja, das ist nochmal, ich begegne einen Zustand mit einer Sprache. Das kann nicht funktionieren. Ja, oder aber auch die Eltern reagieren erst, wenn das Kind sich zusammenreißt, wenn das Kind aufhört, sich zu melden. Ja, und was passiert aber physiologisch ist, dass diese Aktivierung, die das Kind hatte, von die Muskeln sind angespannt, genauso wie damals, wo ich dieses Peng gehört habe beim Kaffeemachen, diese Aktivierung bleibt bestehen und wird unterdrückt durch die Kontrolle und sich zurücknehmen. Ja, das macht diese innere Spannung wird so ein bisschen gekappt sozusagen. Das heißt, ich habe ein funktionales Verhalten. Ja, ich brülle nicht mehr durch die Gegend, ich bin funktional. Und meine innere Spannung ist aber so ein bisschen gekappt. Ja, und Mama und Papa reden dann mit mir. So hat das Nervensystem gelernt, wenn ich mich anpasse, wenn ich diese Spannung, wenn ich Angst, wenn ich Unruhe, wenn ich Überforderung nicht zum Ausdruck bringe, bleibe ich hier im Kontakt. Ja, und das ist ein ganz wichtiger Punkt, auch nochmal in Bezug auf weitere Erfahrungen von Leistung und von Aktivierung. Ich gucke gerade kurz auf meine Notes. Das ist so ein großes Thema, dass ich mich hier nicht zu sehr verlieren will. Deswegen, sorry, falls ich ganz kurz hier gerade eine Pause habe oder noch mal umdenken muss. So, was wir also gelernt haben, ist, wenn ich mein Stress nicht zu Ende auslebe, ja, dann bin ich sozial akzeptiert. Es kann auch sein, dass das Kind gelernt hat, wenn ich aus der Schule gute Noten bringe, da kommen Mama und Papa mit mir im Kontakt. Da fühlen wir gemeinsam Freude und Stolz. Was gibt mir das? Das Gefühl der Zugehörigkeit. Wenn meine Eltern mich gelobt haben, ja, dann würde das, was ich getan habe, anerkannt und nicht das, wer ich bin. Loben ist übrigens keine so gute Idee tatsächlich. Also, falls du Kinder hast, gibt es ein sehr gutes Buch. Jetzt überlege ich gerade, wie das heißt. Ah, das ist mir gerade entglitten. Auch ich packe dieses Buch in die Shownotes. Da gibt es nochmal sehr, sehr, sehr schöne wissenschaftliche Erklärung dafür, was eigentlich Loben mit Kindern macht und warum das keine so gute Idee ist, Outcome zu loben, sondern die Mühe, die Bemühung des Kindes. Warum es viel mehr Sinn macht zu erfragen, wie war diese Erfahrung für dich, als 10 Menschen geklatscht haben, weil du das Tor geschossen hast? Wie hat sich das für dich angefühlt, anstatt super, dass du das Tor geschossen hast? Ja, weil wir auch da wieder sehr auf Leistung, auf das Outcome konzentriert sind. Und gerade fällt mir leider das Buch nicht ein, das packe ich aber auch nochmal in die Shownotes. Was passiert also für viele von uns, wenn wir 18, 19, 20 sind, wenn wir 16 sind, wann auch immer du angefangen hast zu arbeiten, Wenn wir in die Arbeitswelt hineintreten, haben wir schon so viele Erfahrungen gemacht von, mein Nervensystem kann mit dem Stress eigentlich überhaupt nicht umgehen. Also auf eine gesunde Art und Weise. Eigentlich können wir unser Stress überhaupt nicht regulieren im Sinne von, wir haben diese Erfahrung von Koregulation erlebt, wir haben eine Anspannung und dann haben wir von alleine gehende Entspannung. Das können wir als Kollektiv einfach gar nicht, noch bevor wir in die Arbeitswelt eintauchen. Und für sehr viele Leute, was dann passiert, wenn wir unsere Arbeit, also die Tätigkeit, die wir ausfüllen, super gerne mögen, Burnout wird nämlich bei sehr vielen Leuten als Leidenschaft bezeichnet. Ich bin so leidenschaftlich, deswegen ich liebe meine Arbeit, deswegen arbeite ich bis 3 Uhr nachts. Ja, Arbeit wird sehr oft unbewusst verknüpft mit Zugehörigkeit, Identität. Ja, that's just who I am. Na, this is the job, but that's who I am. Ja, Selbstwert und natürlich diese Bindungssicherung. Ja, von dem wir gesprochen haben. Meine Idee ist also, dass die Dysregulation nicht durch Arbeit entsteht, dass sie bereits da war. Und jetzt nochmal, die Arbeit wird oft zu einem Ort, an dem unsere Dysregulation gemanagt wird. Auch hier nochmal zurück zu dem, was ich gerade gesagt habe. Egal, ob wir unsere Arbeit lieben, es gibt Menschen, die nicht so gerne zur Arbeit gehen, es gibt Menschen, die sehr gerne ihre Arbeit lieben und eben sehr lange arbeiten. Ein früh dysreguliertes Nervensystem profitiert in diesem Arbeitskontext davon, dass unsere grundsätzliche Aktivierung, die wir im System haben, gebündelt wird und in etwas kanalisiert wird. Wir haben also eine Struktur, die uns hilft, diese Aktivierung zu kanalisieren. Das ist ja unser Tunnelblick. Das ist da, wo wir nicht gar nicht wissen, wo die Zeit geblieben ist, sozusagen. Ja, ich habe also diese diffuse innere Spannung und die wird in eine gerichtete Handlung überführt. Und meine Alarmbereitschaft wird dann zum Fokus. Ja, wir haben Aufgaben, wir haben einen Zeitrahmen, wir haben Erwartungen. Wir haben also eine externe Struktur, die wiederum unseren inneren Rhythmus ersetzt, weil der ist sehr schwer zugänglich. Und wir haben natürlich auch eine soziale Stabilisierung. Ja, wir haben eine Zugehörigkeit, die wir geschaffen haben, die aber nicht über emotionale Nähe funktioniert, sondern über Funktionieren, gemeinsames Funktionieren und über Verlässlichkeit. Ja, das heißt, mit all diesen Aspekten wird die Arbeit eine sehr große primäre Kompensationsstrategie. Und deswegen erleben so viele Menschen, wenn sie Urlaub haben, dass sie überhaupt nicht wissen, was sie mit der freien Zeit machen können. Wie viele Unternehmerinnen nehmen ihren Laptop, weil sie nicht fertig mit ihren To-Dos geworden sind? Und ja, die müssen ja jeden Tag so ein bisschen ja was machen. Ja. Oder wo wir einfach sagen, jetzt will ich mich entspannen und dann fühlst du dich ja total lost. Es gibt überhaupt keine Verbindung zu eigener Physiologie, zu eigenem Rhythmus, eigenem Bedürfnis und zwar nicht im Kopf, oh, es wäre jetzt super schön, irgendwie eine Massage zu bekommen. Da habe ich jetzt Bedürfnis danach, sondern ich spreche eine viel tiefere Ebene gerade an. Das heißt, wir haben eher die Situation, wo die Arbeit unsere Dysregulation kanalisiert, aber sie reguliert sie nicht. Ja, solange ich arbeite, bleibt meine innere Spannung kontrollierbar. Das ist also, könnte man sagen, der positive Aspekt der Arbeit im Sinne von Management. WHO sagt aber, oh, wir haben beim Management verkackt. Ja. Die Arbeit ist nämlich gleichzeitig ein Verstärker. Denn diese Strategie funktioniert, aber hat einen Preis auf Dauer. Und das ist der Moment, wo ganz viele Leute, und das kenne ich noch aus meiner Klinikerfahrung, als ich mit Burnout-Patienten auch gearbeitet habe, wenn man dann retrospektiv sich die Biografie der Menschen anschaut und wirklich in ein ehrliches, emotionales Gespräch gehen kann, wird sowas von klar, dass es überhaupt nicht um die Arbeit ging. Ja, es sind ja diese tieferen Themen, von denen wir gesprochen haben, die schon in unserer eigentlich pränatalen Zeit anfangen, ja, in einem Baby, was Missattunement erlebt hat, in einem Kind, das durch Leistung gelobt wurde oder aber durch bei Leistung in Ruhe gelassen wurde. That was part of my story. Ich habe mich lange gefragt, warum mich das nicht so stresst, auf kognitiver Ebene unterwegs zu sein vor Menschen. Und dann würde mir klar, dass die kognitive Ebene, die schulische Leistung, die einzige Sache war, wo ich nicht beschämt für wurde. Ja, also es hat sehr viele Gesichter. Und nochmal, wenn ich mit Patienten, die eben diese Kompensation durch Arbeiten nicht mehr, wo diese Kompensation nicht mehr ging und sie im Burnout gerutscht sind, konnte man biografisch so unfassbar viele Zusammenhänge erklären und verstehen. Und auf einmal war das so, ah, es ging gar nicht um die Arbeit. Ja, also lass uns noch mal kurz gucken, wie wird die Arbeit zu einem Amplifier? Wichtig ist zu wissen, ja, die Arbeit hält dann in dem Moment uns weiterhin dauerhaft in Mobilisierung. Ja, die wird kanalisiert, aber die ist ständig da. Wir haben also weiterhin die Verhinderung von diesem Stressabschluss, von dem ich ganz zu Beginn der Podcast-Folge gesprochen habe. Mit dem nach dem Cappuccino, also beim Cappuccino machen, ich komme ganz von alleine wieder runter. Wir haben auch sehr kleine Erholungsfenster, das muss man auch noch dazu sagen. Unsere Arbeitskultur heutzutage ist schrecklich und da gehört auf jeden Fall sehr viel mehr, da gehört auch eine Revolution mit rein. Ja, wir haben sehr kleine Erholungsfenster, wir haben sehr viele Überstunden, wir haben eine Erwartung von Menschen, dass sie eigentlich für ihre Arbeit das Leben opfern, sage ich jetzt natürlich generalisiert, aber wir haben eine Struktur geschaffen, wo es viel mehr um eben das Outcome und Konsum und so weiter geht. Und es ist nicht bei allen Unternehmen. Ich glaube, wir haben langsam so einen Shift, insbesondere in den jüngeren Generationen, was super toll ist. Nichtsdestotrotz so viele Berufe und so viele Bereiche tolerieren das gar nicht, ja, dass man sagt, boah, ich brauche heute irgendwie eine Pause, ich mache Homeoffice, ich muss heute kürzer machen oder wir geben unseren Kunden, wir geben nicht unseren Kunden Entschuldigung, sondern unseren Mitarbeitern bessere Erholungsfenster, wir müssen Schichten anders verteilen und so weiter und so fort. Ja, das heißt, wir haben eine Dysregulation, die besser organisiert wird, die dadurch auch länger aufrechterhalten wird, die sehr tief im autonomen Nervensystem verankert wird und dann verstärkt wird eben durch diese Leistungsfähigkeit und durch die Kanalisation. Doch irgendwann kommt dieser Kipppunkt, weil Burnout entsteht nicht plötzlich und nicht, weil es auf einmal zu viel wird, sondern wenn die physiologische Belastungsgrenze lange genug und oft genug überschritten wird und die Aktivierung im System gar nicht mehr erfolgen kann. Es gibt einfach, du kannst dir das wirklich vorstellen, es gibt keinen Saft mehr in der Batterie. Es wird so ausgereizt, da kann der Körper gar nichts mehr produzieren. Der kann nicht mehr, da hat das jetzt 10, 20, für viele von uns von Geburt an, von der Pränatalzeit an. Stell dir das mal vor, wie krass unsere Systeme sind, wie viel Belastung wir tragen können. Ja, ich finde das immer unfassbar, wie viel Stress wir halten können. Und irgendwann ist diese Grenze aber überschritten und der Körper kann keine Aktivierung mehr machen. Und dann kannst du auch nicht mehr fokussiert sein, da kannst du auch nicht mehr voller Freude zur Arbeit gehen, da kannst du auch nicht mehr durchhalten. Ja, es ist eine biologische Erschöpfung, da gibt es einfach gar keinen Saft mehr, da kann ich nichts mehr ziehen. Ja, das heißt, Burnout ist im Endeffekt das Ende einer über Jahre funktionierenden Kompensation. Das ist das, was es ist.
Ja, und wir hören so oft, Leistung ist nicht Liebe oder das habe ich so gelernt, dass Leistung gleich Liebe ist. Und wir wissen das und wissen das und es hilft trotzdem nicht. Und trotzdem sitzen wir um 3 Uhr nachts, weil wir so leidenschaftlich sind. Ja, dass der Unterschied ist oder der Grund, warum das nicht funktioniert oder anders. Ich gehe an eine super coole Idee. Okay. Wir haben jetzt eine Idee. Okay, ich arbeite viel, aber ich sorge für mich. Ich nehme Yoga, weil das so ein ganz klassisches Beispiel ist. Und das auch erklärt, warum das Wissen von dem Glaubenssatz Leistung ist nicht gleich Liebe, das habe ich jetzt verstanden, warum das trotzdem nicht reicht. Auch zum Yoga zu gehen und diese Glaubenssätze zu wissen, zu verstehen und sie mental umzudrehen. Ja? Warum Yoga also nach der Arbeit nicht reicht? Die Yoga, also wenn wir zum Yoga, zum Sport gehen, wo auch immer, setzen wir im Hier und Jetzt an. Ja? Wir sagen, oh, ich hatte so einen anstrengenden Tag oder ich hatte keinen anstrengenden Tag und will mir aber was Gutes tun und gehe jetzt zum Yoga. Was Yoga dann für dich tun kann, ist den momentanen Tonus, momentanen Zustand quasi zu verändern. And that's beautiful. Und jedes Mal, wenn man dahin geht, fühlt sich das total schön an. Das kann trotzdem, das Kernproblem daran liegt aber in den impliziten Sicherheitsmustern und nicht im aktuellen Zustand. Ja? Was bedeutet das? Implizite Sicherheitsmuster, das sind diese unbewussten Lerneffekte, die wir als Kleinkind, als Baby, als kleiner Mensch gemacht haben, als Teenager dann auch verstärkt bekommen haben, ja, die uns gesagt haben, wie wir mit dem Stress umzugehen haben. Über diese Beispiele hatte ich vorhin gesprochen, deswegen will ich mich nicht wiederholen. Das nennt man auf schlau implizite Sicherheitsmuster. Das System hat keine zuverlässige Koregulation bekommen, also hatte sich andere Wege gesucht, nämlich ich höre auf zu heulen und dann bin ich freundlich zu Mama oder dann räume ich die Klötzchen weg oder dann mache ich für die Mama noch Mittagessen und wenn sie von der Arbeit kommt, ist sie zufrieden und deswegen muss ich nicht mehr angespannt sein. Ja, das ist dieses implizite Sicherheitsmuster. Das ist also etwas, was viel tiefer vergraben ist als der aktuelle Zustand, als die aktuelle kurze akute Stressreaktion. Und für so viele Nervensystem gilt Ruhe als nicht sicher, weil wir es überhaupt nicht kennengelernt haben. Passivität auch ganz früh mit Unsicherheit gekoppelt, ja, und das kann man in dem Moment, und ich spreche jetzt von einer ganz normalen Yogastunde, wo man nicht irgendwie traumatherapeutisch arbeitet oder mit frühen Bindungsmuster arbeitet. Da gibt es ja inzwischen viele unterschiedliche Variationen. Aber ich spreche von diesen ganz normalen, in Anführungsstrichen, Yogastunden. Heutzutage heißt gerne alles Somatic Yoga. Somatic bedeutet so viel wie körperlich. Also weiß nicht, ob das so ein treffender Punkt ist, aber. Ja, Yoga kann sehr gerne helfen zu stabilisieren, ein bisschen den akuten Zustand zu dämpfen, aber es verändert nicht automatisch die zugrunde liegende Kopplung von Funktionieren ist sicher. Und Regulation entsteht auch nicht durch Entspannung. Das ist auch ein ganz wichtiger Satz, den wir, glaube ich, auch verstehen müssen. Regulation entsteht nicht durch Entspannung, sondern durch neu erlebte Sicherheit. Ich muss also zu meinen vergangenen Mustern, diesen impliziten Mustern, die muss ich accessen können und ich brauche neue Erfahrung von Sicherheit, um sie umschreiben zu können, um sie nachnähren zu können. Deswegen ist die Frage nicht, wie kann mich besser erholen, sondern wie kann ich einen Raum finden, in dem Sicherheit für mein System spürbar wird, das Nervensystem lernt über Zustände, spürbar wird und dadurch in Richtung Veränderung gehen kann. Ja, denn solange das nicht verändert wird, da kannst du dich auf den Kopf stehen und die Ohren wackeln bei der Krähe oder wo auch immer, and nothing will change. Ja, weil es einfach nicht das anspricht, was Burnout hervorbringt. Ja, für mich ist Burnout ein absolut logisches Ergebnis eines Nervensystems, das gelernt hat, Sicherheit über Leistung zu organisieren und dafür sehr lange bezahlt hat, bis es nicht mehr, bis diese Kompensation nicht mehr stattfinden kann. Ja. So, ich hoffe sehr, dass ich die Definition von WHO mit dieser Podcast-Folge für dich ergänzen konnte. Und wie gesagt, in den Shownotes findest du die Verlinkung zu meinen Lectures. In den Shownotes findest du auch das Buch, von dem ich vorhin gesprochen habe. Und wenn du gerne möchtest, mit mir zusammenzuarbeiten, wenn du gerne in die Welt der Nervensystemarbeit eintauchen möchtest, schaue so gerne auch in den Shownotes. Da gibt es alle Links von mir. Und wenn du nicht weißt, welches Programm das Richtige für dich sein könnte, schreib mir sehr gerne bei hallo@isabellarauschen.de oder bei Substack. Da finden wir uns, können wir uns auch gerne schreiben. Ich bin ja nicht mehr bei Instagram. Und ja, ich wünsche dir eine gute Woche. Ich wäre dir sehr dankbar, wenn du diese Podcast-Folge an jemanden weiterleitest, der sehr gerne viel arbeitet, oder wo du weißt, auch das irgendwie, das trifft es zu. Oder lass mir gerne auch deine Bewertung hier in dem Podcast, denn das hilft sehr, sehr, sehr radically regulated in dem Universum von Podcasts gefunden zu werden. Da wäre ich dir sehr dankbar. Und ja, danke für deine Zeit, fürs Zuhören und wir hören uns nächste Woche. Macht's gut!